Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns... Ach so. Ja, nicht schön, dass die Ferien langsam sich dem Ende entgegenneigen, aber schön, dass wir uns wiedersehen. Einige hat man ja länger nicht gesehen durch die Urlaubszeit und so, aber ihr macht einen entspannten Eindruck. Das ist ja schon mal gut. Uns geht's auch gut. Wir hatten auch gute Urlaubstage. Also von daher sind wir jetzt mal gespannt, was der Frühherbst bringt. Ja, heute mal ein Thema, das ein bisschen burschikos daherkommt. Vielleicht kennt ihr so Sendungen wie Klein gegen Groß, ne? Da gibt es ja öfter mal im Fernsehen. Oder andere haben vielleicht mehr Fußballbezug, wenn so im Pokalspiel der Regionalligist den Bundesligisten rauswirft. Das ist für viele, die nicht mit den Bundesligisten dann gerade das halten, ein großer Triumph. Das heißt, wir finden das oft spannend, wenn in einem Wettbewerb so die Underdogs siegen und gewinnen. Und heute geht es in der Geschichte, die wir miteinander lesen, auch um sehr unterschiedliche Kräfteverhältnisse und wie Gott damit umgeht. Gucken wir uns das mal an. Richter, das Buch der Richter, Kapitel 7. Ich habe euch den Text hier vorne angeworfen nach der Basisbibelübersetzung. Und das startet gleich mit einem ganz furchtbar komplizierten Namen, das ist aber nur der Spitzname, Jerubbaal, wie Gideon auch noch genannt wurde, zog am frühen Morgen mit seinem ganzen Heer los. Bei der Quelle Harod errichteten sie ihr Heerlager. Die Midianiter aber hatten ihr Lager nördlich davon. Es lag in der Ebene dem Hügel More gegenüber. Die ganzen Details müsst ihr euch jetzt nicht merken. Der Herr sagte zu Gideon: Das Heer, das du bei dir hast, ist zu groß. So wie es jetzt ist, kann ich die Midianiter nicht in eure Gewalt geben. Sonst könnten die Israeliten mir gegenüber behaupten, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Darum gib im Heer bekannt, damit alle es hören. Wer Angst hat und vor dem Krieg zittert, soll umkehren und sich nach Gilead zurückziehen. Da verließen 22.000 Mann das Heer. 10.000 blieben. Doch der Herr sagte zu Gideon: Das reicht nicht. Das Heer ist immer noch zu groß. Führ jetzt deine Leute hinunter zur Quelle. Dort will ich für dich eine Auswahl treffen. Sag ich zu dir, der kommt mit, dann soll er mit dir gehen. Sag ich aber, der nicht, dann geht keiner von denen mit dir. Gideon führte also das Kriegsvolk zur Quelle hinunter und der Herr sagte zu ihm: Wer das Wasser wie ein Hund mit der Zunge schlabbert, den stell auf die eine Seite und wer sich zum Trinken niederkniet, den stell auf die andere Seite. Es waren 300 Mann, die das Wasser mit der Zunge schlabberten. Das übrige Kriegsvolk hatte sich niedergekniet und das Wasser mit der Hand zum Mund geführt. Der Herr sagte zu Gideon: Mit diesen 300 Mann, die das Wasser mit der Zunge schlabberten, will ich Israel retten. Ja, ich gebe die Midianiter in deine Gewalt, das übrige Kriegsvolk aber soll heimkehren, jeder in seinen Wohnort. Gideon schickte also den Großteil Israels heim, jeden in sein Zelt. Zuvor nahm man den Leuten die Krüge und Widderhörner ab und ließ sie bei der Truppe, bei den 300 Mann, die Gideon bei sich behielt. Die Midianiter aber hatten ihr Lager unten im Tal. Tja, weniger ist mehr. Ein kleiner, verschworener Haufen von Israeliten tritt gegen so eine gigantische feindliche Übermacht an und, ihr kennt die Geschichte vielleicht schon, wird den Sieg davontragen. Wen wundert es in der Bibel, ja? Und trotzdem fragt sich doch die Leserin und der Leser unwillkürlich, bei so einer Story, muss das so sein? Wieso dieser ganze Aufwand und dieses Bohai? Warum wird diese Truppe zweimal dezimiert, verkleinert, sodass am Ende nur ein winziger Stoßtrupp gegen ein riesiges Heer antreten soll? War das jetzt so eine Art Mutprobe? Also hat Gott den Gideon mal auf die Probe gestellt? Vertraust du mir auch wirklich? Oder was sollte das? Brauchen Glaubende, brauchen Christen solche Herausforderungen, damit sie geistlich vorankommen? Also macht Gott das extra, um so ein bisschen mal zu provozieren und zu gucken, na, wie ist es? Huh? Gucken wir uns das Geschehen erstmal an und fragen uns anschließend, was das alles mit uns, mit unserem Glauben wohl zu tun haben könnte. Das Ganze spielt sich ab, nachdem Israel das Land Kanaan erobert und in Besitz genommen hat. Mose, Josua und die ganzen Verantwortungsträger der Generation waren inzwischen gestorben. Und es gab aber keine richtige politische Führung, keinen König oder irgendwas dergleichen. Das Volk lebte, und das wird auch in diesem Buch sehr drastisch geschildert, ohne klaren Anführer, ohne klare Richtlinien. Jeder tat so ein bisschen, was er für richtig hielt. Und da ging natürlich manches auch den Bach runter. Also mehr und mehr ging die staatliche Ordnung verloren. Der lebendige Glaube blieb auch bei vielen so ein bisschen auf der Strecke. Da gab es viel Anarchie im Staat. Also die einen wollten so, die anderen so. Kompetenzgerangel, ne? Man hat sich gegenseitig bekriegt. Stämme und Verbände gewannen da immer wieder neue Ideen. Und man begann plötzlich fremde Gottheiten, die Gottheiten der Urbevölkerung, zunächst mal zu dulden. Ne? Man akzeptierte das und sagt, naja, muss ja jeder so glauben, wie er das für richtig hält. Irgendwann fing man an, die auch zu akzeptieren und fand das ja auch irgendwie charmant, was die anderen da so glauben. Und schließlich fing man sogar an, diese fremden Götter zu verehren, ihnen Opfer zu bringen, ihre Gottesdienste zu besuchen und so weiter. Und das ist natürlich ein krasser Treuebruch gewesen, den Gott ja so nicht einfach akzeptieren kann. Er hatte ja bekanntlich gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In der Folge kam es dann zu diesen feindlichen Übergriffen, von denen wir hier einmal vor Augen haben. Nachbarvölker und andere Staaten haben sich immer wieder mal gegen Israel gewandt, hier in diesem Fall die Midianiter. Zunächst mit so einer Art Guerillataktik, ja, immer wieder mal so ein Vorstoß ins Feindesland, irgendwelche Dörfer niedergebrannt und niedergemetzelt und dann wieder abgehauen. Und dann aber schließlich hier auch mit einem großen Heer. Sie sind aufmarschiert und man kann ein Kapitel 2 später lesen, dass es 135.000 Kämpfer waren, also in einer militärischen Koalition, Midianiter, Amalekiter und noch weitere Stämme aus dem Osten, hatten sich verbündet und ziehen nun gegen diesen jungen Staat Israel zu Felde. Existenzielle Bedrohung für diese Menschen, für das junge Staatswesen, weil es ja auch keine militärische und politische Führung gab. Also es hing ja in der Luft, ja, wer kümmert sich denn jetzt um dieses Problem? Und in solchen Krisenzeiten berief Gott in dieser Zeit einzelne Leute, Richter, so werden sie genannt, also Verantwortungsträger auf Zeit, die Verantwortung übernehmen sollen. Und Gideon ist einer von diesen Richtern. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, dein Volk im Kampf anzuführen, also sich vorne vor die Truppe zu stellen und den Kopf hinzuhalten. Jetzt war der Gideon, wenn ihr das mal nachlesen wollt, nicht der Typ, den unser klassischer Berufsberater für so einen Job empfohlen hätte. Vielleicht hättest du und ich auch gedacht, nee, den besser nicht. Was war das für ein Typ, der Gideon? Der war relativ ängstlich eigentlich unterwegs, schüchtern geradezu, verunsichert und von großen Zweifeln geplagt. Er war sich immer nicht so sicher, ja, will das Gott jetzt, will das nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und so ein Mann soll jetzt eine auch nicht gerade mutige Armee anführen? Sehr spannend. Bekannt geworden ist Gideon ja für eine andere Geschichte, die vielleicht der ein oder andere kennt. Er hat ja diesen doppelten Gottestest gemacht, ne? Ein Vlies ausgelegt, so sagt man es auch manchmal, also ein Schaffell hat er nachts ausgebreitet draußen im Freien und hat gebetet und gesagt, Herr, wenn das morgen früh nass ist, quatschnass und rundherum ist alles trocken, dann glaube ich, dass du mich gesandt hast. Und oh Wunder, es passiert tatsächlich. Und man könnte sagen, ja Gideon, jetzt aber, mutig voran, ne? Altes CVM-Motto. Aber er war doch ziemlich durcheinander. Und er sagt, vielleicht habe ich mir doch irgendwas nur eingebildet. Oder vielleicht gab es hier so einen Sturzregen auf diese eine Stelle. Also irgendwie, ja, kann das nochmal andersrum funktionieren? Also nur das Feld trocken und der Boden nass. Und ihr kennt das vielleicht, ne? Und Gott macht das ja nochmal, zeigt ihm, wie vertrauenswürdig er ist und sagt, Gideon, Junge, lass dich nicht verrückt machen, ich bin doch da, glaub mir doch. Also Gideon, so viel steht fest, war kein Held. Schon als Gott ihn beruft, da fehlt ihm irgendwie so der Mumm, ja, so die Power, so der Glaube, Er hat also weder Hoffnung für sich und seine Zeitgenossen, wenn er sagt, wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns das dann alles? Wo sind denn all seine Wundertaten geblieben, von denen uns unsere Vorväter erzählten? Also einer, der schon irgendwie mit Gott zwar rechnet, aber konkret in seinem Leben sagt er, oh, ich erlebe davon nichts. Da ist ja nichts, ich sehe doch nichts. Und er kann sich auch nicht vorstellen, dass Gott mit ihm Gideon irgendetwas an diesen misslichen Umständen ändert. Er schreibt oder sagt dann weiter, wie soll ich denn Israel retten? Sucht ihr irgendeinen anderen Gott? Meine Familie ist die Ärmste im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus, will sagen, also komm, such dir irgendjemand, aber bitte nicht mich. Gott zeigt ihm aber in der Folge, dass das alles für ihn überhaupt kein Problem ist. Und jetzt steht also Gideon wirklich an der Spitze eines Heeres, naja, das den Namen nicht so richtig verdient. Es sind zusammengerechnet etwa 32.000 Leute, viele aus seinem eigenen Stamm und noch von ein paar von den benachbarten Stämmen, die seinem Aufruf zur Mobilmachung dann gefolgt sind. Ist ja wie in der Gemeinde, wenn es heißt, ihr müsst alle helfen, dann sind ein paar da und sagen, jo gut, ich helfe halt mit. Muss ja irgendwie gemacht werden. Und so sah das Verhältnis aus. 32.000 Israeliten, 135.000 Feinde und ich weiß, Anafi, du bist ja auch mal militärisch geschult, aber ich glaube, man muss nicht auf der Gorchfork gewesen sein, um zu verstehen, dass das kein kluges Verhältnis ist. Chancenlosigkeit auf dem Papier, ganz abgesehen von der Tatsache, dass Gideons Leute ja keine ausgebildeten und trainierten Berufssoldaten waren, das waren Bauern, das waren einfache Handwerker, die kämpften mit dem Mut der Verzweiflung, aber ohne jegliche Erfahrung. So, das ist die Lage und dann kommt das, was in unserem Text steht. Das ist doch verrückt, oder? Gott macht diese Ansage hier und sagt, ey, Junge, dein Heer ist viel zu groß. Hä? Wie jetzt? Zu groß? Haben wir da irgendwas vertauscht? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Gott. Was willst du von mir? Ich bin hier schon mit Zittern, Beben und Zagen und du sagst, ich habe zu viele? In Unterzahl. Ein Israelit kommt auf mindestens vier Feinde, da haben wir doch sowieso schon keine Chance. Ja? Und du sagst, das Heer ist zu groß? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Gut, Gott begründet das ja dann hier in diesem Text und sagt, sonst könnten die Israeliten mir gegenüber behaupten, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Ja, gut, machen wir mal ein Gedankenspielchen. Also selbst bei diesem schlechten Verhältnis 1:4 gibt es natürlich so eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass der Sieg mit Glück und mit Raffinesse und natürlich mit Gottes Hilfe und so weiter irgendwie ja doch klappt, ne? So wie die 300 Spartaner gegen die Griechen und so. Man könnte ja in Hybris hoffen, das klappt. Meine Fußballmannschaften gewinnen ja auch schon mal in Unterzahl gegen stärkere Gegner. Ne? Union Berlin hat es vorgemacht und andere auch. Also statt sich auf Gott zu verlassen, könnte der Eindruck erweckt werden, wir haben es gewuppt. Wir waren schon nicht schlecht, ne? Wir haben toll geglaubt. Also ihr seht ja, mit wenigen Leuten haben wir ein ganzes Heer platt gemacht. Wir sind doch echte Glaubenshelden, oder? Das fand Gott keine gute Idee. Deshalb schiebt er hier einen Riegel vor. Sein Ziel ist es ohne Zweifel, Israel den Sieg zu geben. Das sagt er hier sogar schon. Aber er vermeidet auf jeden Fall, dass sie sich die Rettung auf die eigene Fahne schreiben. Und so stellt er dem Gideon erstmal frei, den Kämpfern frei, den Dienst an der Waffe nun anzutreten oder, wenn die Bedenken halt zu groß sind, nach Hause zu gehen. Das war übrigens in den 5 Büchern Mose schon eine Regel für Kriegsführung, dass man am Anfang die Leute fragen soll, traut ihr euch das zu? Wenn nicht, dann geht lieber gleich. Ja, und das ist doch recht ernüchternd, wenn man den Leuten freiwillig sagt, wollt ihr überhaupt mitmachen oder wollt ihr gehen? Keine Angst, ich stelle die Frage heute Abend nicht. Wäre aber mal spannend, wenn man diese Frage stellt. Hier in diesem Fall, 2/3 der Truppe machen den Abgang. 2/3 gehen nach Hause. Ein Spiegelbild der tatsächlichen Kampfmoral. und der Aussichtslosigkeit dieses Unternehmens, wo viele gesagt haben, ich bin doch nicht bekloppt. Ich soll hier meine Haut zu Markte tragen für einen Namen auf dem Kriegerdenkmal? Nein, vielen Dank. Das könnt ihr allein machen. Den Vaterland, den Heldentod fürs Vaterland sterbe ich nicht. Ja. Es bleiben aber immerhin noch 10.000. Also ein paar Mutige gab es dann schon. Ja. Aber wenn man jetzt nachrechnet, ist das Verhältnis schon 1 zu 13. Ein Kämpfer gegen 13 Leute. Naja, eine echte Glaubensprobe. Da braucht man schon richtig gutes Gottvertrauen. Ne? So wie David gegen Goliath mindestens. Aber immerhin, 10.000 Leute sind gewillt, diese Challenge anzunehmen und in Gottes Namen gegen so eine Übermacht in den Kampf zu ziehen. Und dann ist das Gott immer noch zu viel. Und man fragt sich, ja, sag mal, was willst du denn noch, Herr? Es reicht doch jetzt mal langsam, oder? Wir haben doch Glauben. Also bitte, das kannst du doch jetzt nicht verlangen. Die wenigen Willigen, die sollen jetzt auch noch verprellt werden, sollen wir jetzt die paar Motivierten, die wir haben, sollen wir denen noch sagen, wir brauchen euch nicht? Haben sie nicht bewiesen, dass sie glauben und vertrauen, dass sie mutig, dass sie hoffnungsvoll sind? Warum sollen wir die dann jetzt vor den Kopf stoßen? Gott besteht auf seinem Standpunkt und er sortiert die wenigen aus, mit denen er zu siegen bereit ist. Die Art und Weise, wie das da passiert, das will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ob das jetzt kniend oder leckend war oder schlappernd. Halten wir mal fest, es bleiben 300 übrig. 300 Leute und damit soll jetzt der Krieg angefangen werden. Gott scheint dieses Prinzip, weniger ist mehr zu gefallen. Wenn man durch die Bibel mal so durchguckt, gewinnt man das Gefühl, Gott findet das richtig cool. Immer wieder taucht das da auf. Ja, David, klar, und Goliath, das ist ja das berühmteste Beispiel, dieser kleine Junge ohne irgendwelche Rüstung und Waffen gegen so eine Kampfmaschine da, so einen richtigen Terminator. Oder der Jonathan und sein Waffenträger greifen alleine komplette feindliche Stellung an und behalten die Oberhand. 5 Brote, 2 Fische für zigtausend Leute, aber es reicht irgendwie. Ne? Je weniger der Mensch beisteuern kann, desto mehr wird offenbar Gottes Kraft erkennbar. Und auf diese Weise sollen sie wohl begreifen, dass der Erfolg eigentlich niemals in ihrer Hand liegt. Nie und nimmer. Wir meinen das ja meistens, ne? Das sei irgendwie doch unser Verdienst. Wenn die Dinge klappen, wenn sie laufen, ne? Wenn unsere Veranstaltungen voll besucht waren und wenn die Leute hinterher applaudieren, sagen, ach, das habt ihr ja so toll gemacht. Klopft man sich doch innerlich ein bisschen auf die Schulter. Ja, so schlecht war es nicht. Ne? Haben ja schon was hingekriegt. Weil wir doch so viel Zeit und Geld in diese Gemeinde investiert haben, da kann man doch mal ein bisschen stolz sein. Weil wir so glaubensstark sind, weil wir vertraut haben, als auch noch ganz schlecht aussah und weil unsere Treue doch irgendwie Gottes Arm mitbewegt, oder? Der tut doch nichts, wenn wir nicht treu sind. Das macht er doch nur, wenn wir auch mit anpacken. Weil wir so viel gebetet haben und Gott dadurch zum Handeln getrieben haben, deswegen ist der Segen jetzt da. Ihr lieben Freunde, sagt Gott, das ist doch alles Illusion. Habt ihr das eigentlich schon mal gemerkt? Das ist doch in Wirklichkeit gar nicht so. Selbst wenn du, Gideon, ein Millionenheer aufstellst, dann liegt doch der Sieg gegen diese Amalekiter und Midianiter nicht in deiner Hand. Das macht doch, wenn überhaupt, ich, bitteschön, oder? Und selbst wenn du und ich, wenn wir Christen wie Weltmeister glauben, beten, handeln, missionieren bis zum Umfallen, dann liegt doch der erhoffte Segen doch nicht in unserer Macht. Wir können es doch auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Wenn Gott keinen Finger krümmt, haben wir keine Chance. Diese kleine Truppe von Gideon ist eigentlich ein untrüglicher Beweis eines geistlichen Grundprinzips. Ganz simpel eigentlich, Gott braucht uns nicht. Gott braucht uns überhaupt nicht, um seine Ziele zu erreichen. Der hätte die Feinde auch mit einem Fingerschnips und noch nicht mal ohne den hätte er das allein machen können. Der hätte Engel schicken können, der hätte irgendwas machen können. Also ob Gideon jetzt 100.000, 30.000 oder 300, 30 oder gar niemand hatte, spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Paulus bringt das mal so schön zum Ausdruck, wenn er schreibt, wir haben diesen Schatz des Glaubens in irdenen Gefäßen, also in einem sehr zerbrechlichen Umfeld, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Äußere Schwäche ist manchmal eine gute Hilfestellung dafür zu begreifen und zu kapieren, es macht wirklich Gott. Ich mache das nicht. Wenn sich ein Hammer, der einen Nagel einschlägt, brüstet, wie toll er das Ding getroffen hat und mit wie viel Wumms der den in die Wand gedonnert hat, ja, dann ist das doch auch verrückt, oder? Er verkennt doch den, der ihn schwingt, der ihn in der Hand hält. Ein Hammer allein kann keinen Nagel einschlagen. Du kannst ja mal 1 Million Jahre warten, aber ich fürchte, passiert nichts. Es braucht dazu die Kraft dessen, der ihn in die Hand nimmt und seine Kraft in dieses Werkzeug hineinlegt. Wir Menschen neigen dazu, uns selbst die Wirkung dessen zuzuschreiben, was Gott durch uns tut. Wir wähnen uns manchmal gesund und fit, weil wir uns so gut ernähren und so viel Sport treiben. Denken, wir leben länger, weil wir uns so gesund, ja, gesund ernähren und machen und uns genügend bewegen. Uns geht es vermeintlich gut, weil wir so fleißig sind, weil wir alles gerockt haben, mit unserer Hände Arbeit uns das erarbeitet und verdient haben. Wir schreiben uns unversehrtet und Lebensglück gerne zu, weil unser Gehorsam Gott gegenüber das ja bewirkt hat. Wir waren treu, er hat uns gesegnet. Und wir denken, unsere Gemeinde wächst, wenn wir nur alles richtig machen. Manchmal sind solche Katastrophen, die im Fernsehen kommen, Umweltkatastrophen und irgendwas dergleichen, die machen uns deutlich, wie wenig wir im Griff haben, wie schnell das sich alles komplett verändern kann. Eine Flutwelle im Ahrtal vernichtet Existenzen, Lebensträume auf lange Jahre. Ein Vulkanausbruch legt den Flugverkehr in ganz Europa lahm. Eine ärztliche Diagnose aus heiterem Himmel kann alles in deinem Leben verändern. Nein, wir haben das nicht im Griff. Das lehrt uns auch der Gideon hier. Auch wenn wir uns das manchmal einbilden oder es gerne so hätten. Wir sind vollständig und ohne Abstriche auf Gott und seine Kraft angewiesen. Er hält uns am Leben. Er versorgt uns. Er spendet uns Gesundheit. Was heißt das? Wenn Gott uns zumutet, mit wenig Ressourcen viel zu erreichen, dann ist das eigentlich eine Einladung, eine Chance, eine große positive Herausforderung, Gott mal beim Handeln über die Schulter zu gucken und zu sagen, wie kriegst du das denn jetzt hin? Denn wir kriegen es ja alleine schon mal nicht hin. Und wenn wir kapieren, dass wir ohne ihn nichts tun können, dann wird es deutlich, Gott ist immer der handelnde Akteur in unserem Leben. Er erhält uns, er versorgt uns, er hilft und heilt, er trägt und schützt, er führt und bringt uns zum Ziel. Wenn hier und da mal so ein besonderes Wunder passiert, ne, und dann werden ja auch gerne Artikel darüber geschrieben und das wird zeugnishaft weitergegeben, gut so. Aber wenn sowas passiert, dann staunen wir und sagen wir, boah, was dieser Gott alles kann, ist das nicht super? Weil aus unserer Perspektive das so einzigartige Ausnahmen zu sein scheinen. Das fühlt sich so an, als würde Gott sowas alle 10 Jahre einmal machen. Dass Gott in Wahrheit tagtäglich am Werk ist. Dass all das, was wir so selbstverständlich nehmen, eigentlich immer ein Wunder ist und ist. Das bleibt uns manchmal verborgen. Weil wir denken, es liegt an uns. Wir machen das, wir wuppen das. Wir vergessen, dass Gott der Handelnde ist. In Epheser 2 steht, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Finde ich einen echt coolen Satz. Gott hat es schon vorbereitet. Das liegt schon parat. Und er setzt es auch um. Und er nimmt uns mit. Wir dürfen mit 300 Mann dabei sein, auch wenn er uns eigentlich dazu überhaupt nicht braucht. Er ist es, der beides bewirkt, das Wollen und auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also wenn uns das bewusst ist, dann verändert das irrsinnig viel in unserem Leben. Unser Glaube wird nämlich viel, viel entspannter und freier und losgelöst von dem Druck, dass wir etwas schaffen, damit wir etwas erreichen müssen, damit wir es wuppen müssen. Weniger ist mehr. Das hat Auswirkungen. Du kannst innerlich gelassen und entspannt bleiben, weil du wissen darfst, Gott macht das schon. Gott macht das schon. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt er. Das reicht. Gnade reicht. Meine Kraft vollendet sich sogar in der Schwachheit, wenn du selber nichts kannst. Und dann brauchst du auch keinen großen Glauben, um Gott zu beeindrucken und ihn gnädig zu stimmen oder sonst irgendwas. Sondern dann genügt ein kindliches, ungetrübtes Vertrauen, dass Gott das irgendwie, dass der so groß ist, der schafft das schon. Wenn ich in das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, sagt Jesus, der wird gar nicht erst hineinkommen. Grundvoraussetzung eigentlich. Unsere vielen Bedenken und Befürchtungen, die können wir dann getrost ad acta legen. Wir können ruhiger schlafen, wir können morgens entspannter aufwachen und sagen, ach, was kostet die Welt, was bringt der Tag? Deine Gegenwart und Zukunft sind nämlich ja bei Gott in guten Händen. Jesus sagt, fragt doch nicht danach, was ihr essen, was ihr trinken sollt. Macht euch nicht so viel Unruhe. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht, sage ich mal mit meinen Worten. Und du kannst dich recht gut entspannen angesichts dessen, was du alles nicht hinkriegst, was dir alles zu viel geworden ist, was du alles nicht geschafft hast oder ja, was einfach auch mal misslingt. Gott handelt trotzdem durch dich hindurch. Jesus sagt nicht vergeblich, glücklich sind die zu preisen, die arm sind vor Gott. Wenn du nichts vorzuweisen hast, wenn du nicht sagen kannst, ich habe im letzten Jahr das und das und das alles für Gott geschafft. Jesus preist Menschen glücklich, die so sind. Und er sagt, mach dir doch keinen Kopf. Gott schafft das, er handelt trotzdem durch dich. Mitarbeitermangel, Finanzlücken und vieles mehr müssen uns dann nicht mehr so sehr umtreiben und beunruhigen, weil Gott auf unsere Mittel nie angewiesen ist. Der hat das immer alles selbst im Griff. Es gibt so eine schöne Geschichte im zweiten Buch der Chronik vom König Amazia, der sagt dann zu dem Propheten, ja, was ist denn jetzt mit 3,5 Tonnen Silber, die ich den Israeliten bezahlt habe? Ich führe das jetzt nicht aus, lest es mal nach. Und der Prophet antwortet, ist der Herr nicht mächtig genug, dir viel mehr als das zu geben? Was sind schon Finanzen? Natürlich sind sie nicht unwichtig, aber sie sind bei weitem nicht das Wichtigste. Trachte zuerst nach Gottes Reich, alles andere wird dann Gott schon für sorgen. Und unsere menschliche Schwäche und unsere geringe Strahlkraft, dass wir nicht so viel erreichen, wie wir gerne wollen, das muss uns keine schlaflosen Nächte bereiten, weil auch Gott uns verspricht, ich weiß alles, was du tust. Ich habe eine Tür für dich geöffnet, die kann keiner schließen. Bei Luther heißt, denn du hast eine kleine Kraft. Hier in der Neues Leben Bibel heißt, denn du bist nicht stark. Ja, da ist nichts, kein Power. Aber hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Verheißung. Weniger ist mehr. Wundern wir uns also nicht, wenn Gott uns scheinbar Mangel zumutet. Wenn wir den Eindruck haben, es geht zu viel rückwärts, es passiert so wenig, hier läuft irgendwie nichts. Das muss uns nicht verrückt machen, das kann uns manchmal sogar getroster machen, wenn Gott uns Mangel zumutet. Denn je weniger wir in Händen halten, desto größer wird seine Kraft erkennbar werden. Und dort, wo wir meinen, vermeintlich die Sache im Griff zu haben, da gilt dann das, was Jesus auch sagt, ohne mich könnt ihr eh nichts machen. Wissen wir alle, ne? Aber es ist nicht immer so leicht zu glauben. Herr, ich danke dir, dass du uns mit so einer alten Geschichte nochmal aufzeigst, dass es in Wahrheit immer von dir abhängt. Ich muss zugeben, ich bilde mir auch manchmal ein, es liegt an mir. Und ich mache mich manchmal auch verrückt damit und hetze und jage und setze mich selbst unter Stress und Termindruck. Im Grunde ist das alles überflüssig. Und ja, es genügt eigentlich wirklich, alles von dir zu erbitten und zu erwarten. Du hast es zugesagt, dass du gerne gibst, dass du ein großzügiger, bereitwilliger Gott bist und dass du nie die Kämpfer zählst, nie auf die Finanzen und den Kontostand gucken musst, dass dir das alles völlig ja, überflüssig erscheint, weil bei dir die Fülle ist. Ja, das ist aber auch spannend, weil das in unserem Menschsein oft gar nicht so drin und wir gucken, zählen, machen, tun und kriegen die Panik, wenn dann auf einmal so wenige Leute da sitzen. Bete, dass wir als Gemeinde und auch persönlich mit dem Mangel und unseren wenigen Möglichkeiten nicht verzagen, sondern zu dir kommen und dir zutrauen, dass du was draus machst. So wie der kleine Junge mit seinen 5 Broten in der Butterbrotdose, zu sagen, Herr, das reicht nicht für alle, aber du kannst es ja mal nehmen und dann schauen wir, was passiert. Und so wünsche ich es mir auch für uns, Herr, dass wir auch mit den Dingen, die uns fehlen, die wir gerne anders hätten, dass wir das ja, zu dir bringen und dich bitten, mach du was draus. Denn dann passieren Siege, dann passiert Segen, dann kann Großes entstehen, zu deiner Zeit natürlich, nicht zu unserer, aber ja, da dürfen wir darauf vertrauen, dass du es machst. Vielen, vielen Dank und hilf uns da etwas gelassener und getroster nach vorne zu schauen. Amen.